let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Heute hören Sie eine Folge mit Julia Riedmüller, unserer Sales-Direktorin, und Florian Bauer, unserem CSO, Chief Sales Officer. Beide sind viel im deutschen Handel unterwegs und wissen genau, was da gerade die Trendthemen sind. In der heutigen Folge geht es um die Themen KI, Konsolidierung und Elektromobilität. Viel Spaß!
Ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast, einem neuen Format, das wir uns überlegt haben, nämlich die sogenannten Lenkradgespräche.
Ja, genau. Ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Wir haben viel darüber gesprochen, dass wir das mal machen wollen, denn klar, wir sind sehr viel im Autohandel unterwegs, haben sehr viele Themen, die uns als mobile.de auch beschäftigen und sprechen eben auch viel über den Markt und was wir sehen an Trends, an Benchmarks und an Themen, die tagesaktuell den Autohandel beschäftigen. Und mit diesem neuen Format können wir uns eben auch mit Publikum darüber unterhalten.
Ja, definitiv. Definitiv, dann lass uns doch mal irgendwie überlegen, was beschäftigt uns denn gerade so? Also was beschäftigt denn uns erstmal auch als mobile.de und wie können wir es dann auch Richtung Markt tragen? Ich sag mal, ein Thema, was ja gerade wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, ist das Thema AI, Gen AI, Agentic AI und so weiter.
Ja, das ist auf jeden Fall das Trendthema von diesem Jahr, 2025. Ja. Und es ist auch für mich persönlich extrem schwierig, da up-to-date zu bleiben, weil sich da gefühlt jede Woche die Welt wieder neu erfindet.
Total.
Und auf der einen Seite ist, glaube ich, überall verstanden, dass man jetzt Gas geben muss und dass was passieren wird, ob man möchte oder nicht. Und dann muss sich entscheiden, möchte man dabei sein. Nur ich glaube, die Schwierigkeit kommt dann, wenn es dann um die Übersetzung geht. Was ist denn jetzt für mich gerade die Aufgabe? Ja? Sollte ich mich mit einer Vision auseinandersetzen, wie es in 5 Jahren aussieht? Soll ich davor Angst haben? Sehe ich da eine Möglichkeit?
Ja.
Oder kümmere ich mich vielleicht erstmal um ein paar fundamentale Grundlagen? Zum Beispiel, was mit Daten zu tun hat und meiner eigenen Struktur und alles, was dazugehört, bevor ich direkt auf den nächsten Trend springe.
Ja, total. Ne? Und wenn ich das jetzt hier erlebe, ist ja irgendwie was ganz anderes natürlich, weil wir eine Tech-Firma sind, als es jetzt bei einem Autohändler ist. Aber am Ende kann man auch wieder Dinge, finde ich, darüber tragen, weil ja auch wir erstmal von all den Themen, dass ja bei einer Tech-Firma noch mehr was möglich ist und wo man rangehen möchte. Und da finde ich immer erstmal zu sagen, lass uns das mal konsolidieren, lass uns Use Cases identifizieren und lass uns vor allem schauen, das finde ich immer so gefährlich, dieses, es ist schön, wenn man in die Zukunft, in die weite Zukunft schaut, aber erstmal fix the basics, also was benötige ich, und da denke ich so an den Autohandel, was ist wichtig? Und warum ist bei uns ja eigentlich auch genauso. Ja. Beispiel jetzt mit Salesforce, unserem CRM-System. Ja, natürlich kann ich dann da nachher einen Agenten bauen und einen Assistenten und Automatisierung und AI drüber legen und habe ganz tolle Ideen für die Zukunft. Erstmal muss ich schauen, passt denn eigentlich meine Datenqualität? Wie kann ich die richtigen Quellen anbinden, Datenquellen, damit es dann wirklich auch nicht ein Case ist? Weil so eine Idee, die wir ja hatten, zum Beispiel, ich gebe dann in unserem Slack-System, gebe ich jetzt ein, wir besuchen den und den Kunden, bitte bereite mir alles vor. So. Jetzt stehen aber nicht alle Daten und alle Informationen in unserem CRM-System, sondern wir haben ja unterschiedlichste Datenquellen. Und da eben zu sagen, okay, dann lass uns den Use Case denken, aber lass uns Schritt für Schritt, also erstmal den ersten Schritt, dann den zweiten Schritt. Das finde ich ist das, was total entscheidend ist.
Also
ist alles, weil dann verliert man sich.
Genau, extrem einfach sich da zu verlieren und eben die Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Ich glaube, wenn man da rauszoomt, sollte man sich als erstes mal mit der Frage beschäftigen, wofür sehe ich denn jetzt eigentlich für künstliche Intelligenz-Anwendungsfelder her? Geht es darum, effizienter zu werden als Organisation oder auch effektiver, ja? Also die Qualität zu steigern. Das sind ja unterschiedliche Ziele, die sich nicht ausschließen müssen, aber sich zumindest Dinge, die in einen Zielkonflikt kommen, möchte ich jetzt etwas günstiger machen oder etwas besser machen?
Ja.
So, das war das eine. Und das andere Thema, was aber mindestens genauso wichtig ist, ist natürlich, wie kann ich meinen Kundenwert steigern? Wie kann ich das Kundenerlebnis verbessern, indem ich Dinge automatisiere oder eben künstliche Intelligenz nutze, um Dinge anzureichern und zu verbessern, die dann aber auch sichtbar sind vor Kunde.
Ja.
Ja? Und das heißt, diese interne Perspektive als Unternehmen und diese externe Perspektive als Spannungsfeld, verkaufende Instanz und kaufende Instanz, ja, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da muss man sich im ersten Schritt erstmal entscheiden, worum geht es mir denn hier jetzt eigentlich, wenn ich...
Ja, da musst du, das ist, sage ich ja, also bei uns, wie gesagt, dann natürlich ein bisschen einfacher, weil eine Tech-Company, also es ist irgendwie ja auch so unsere DNA, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn du jetzt aus einer ganz anderen Branche kommst, musst du ja auch die Leute mitnehmen, musst die Leute begeistern. Du brauchst Champions im Unternehmen, die musst du erstmal identifizieren. Du musst die Ängste natürlich auch nehmen. Was bedeutet das jetzt für mich? Fällt dann vielleicht, das geht ja ganz schnell, wenn man dann einfach so irgendwas daher erzählt, ja, jetzt kommt hier AI und Gen-AI und dann werden wir automatisieren und Prozesse. Da stelle ich mir eine Dispo bei einem Autohändler vor, die sofortige Ängste und Sorgen kriegen. Was heißt das denn für meinen Arbeitsplatz? Was bedeutet das für mich? Das ist ja auch total wichtig. Also Fazit ist, es ist ein Riesenthema, was schon strukturiert und sinnvoll angegangen werden muss. Das, ja, das ist auf jeden Fall super wichtig, ja.
Ja, also KI ist ein Thema. Was haben wir denn noch?
Tja, also wenn ich den Markt jetzt betrachte, den Autohandel, dann ist, finde ich, ein Thema, was gerade prominent ist, ist auf jeden Fall das Thema Konsolidierung. Ja. Jetzt haben wir es gerade noch mal einmal wieder über Vermossel und Löhr und Becker, das ist ja einmal noch mal ein großes Thema gerade gewesen, aber das ist ja nur, das ist ein presserelevantes Thema gewesen, aber es ist ja überall, egal wo man schaut, gerade im Markt Konsolidierung und auch das bedeutet ja für uns was.
Ja, genau, also es ist immer ganz spannend, diese Diskussion, weil es da irgendwie auch noch keine genaue Einigkeit in den Prognosen gibt, wie schnell das Ganze denn gehen wird. Dass es passiert, sehen wir alle. Ja, ich glaube, wir haben alle vor ein paar Jahren gedacht, dass das alles noch ein bisschen schneller geht, dass wir viel weniger kleine Händler in Zukunft sehen werden und viel größere, stärkere Konzerne, die ja immer größer werden, was in Teilen ja auch der Fall ist, aber eben doch deutlich langsamer als noch vor ein paar Jahren gedacht. Und es ist ganz interessant, immer diese verschiedenen Meinungen zu hören. Ja? Die einen sagen eben, wie viele große Autohandelsgruppen wird es denn in Zukunft überhaupt noch geben? Und da gehen die Zahlen schon nicht sehr weit auseinander.
Hatten wir doch kürzlich, weißt du noch, das Panel da beim bei den Digital Automotive Dealer.
Genau.
Nights.
Nights war es, genau. Es war eine Knife Digital Automotive Dealer Night, genau, in Osnabrück.
Hast du es immer auswendig?
Ich kann es auch nicht mehr auswendig. Aber es gab da zwei Diskussionen. Neben das eine ist, was glauben wir denn, wie viele Marken ein Autohändler in Zukunft haben wird? Das war eine Diskussion und da ging auch die Meinungen auseinander zwischen 2, 3, 4 Marken bis hin zu 7, 8 Marken und dass mindestens eine neue Marke in den nächsten Jahren dazukommt. Das fand ich extrem spannend.
Ja.
Durch die neuen Player, die zu großer Zeit aus China kommen, aber eben auch aus den USA oder aus anderen Ländern. Und das zweite Thema war dann eben das Stichwort Konsolidierung, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Und da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr an die Zahlen, weil das auch da gab es auch keinen Konsens. Alle waren sich einig, es wird weiterhin konsolidieren. Aber wie viele wichtige Autohandelsgruppen wird es geben? Wird das irgendwie bis auf 15 runtergehen oder so? Das war so das eine Extrem vielleicht. Oder sind es dann doch deutlich mehr?
Auf jeden Fall europäischer, ne?
Genau, auf jeden Fall europäischer und auf jeden Fall insgesamt professioneller, was ja genau das ist, was uns dann auch hilft.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Je professioneller ein Unternehmen aufgestellt ist, desto besser kann man auf Augenhöhe kennzahlenbasiert eine Unterhaltung führen über Themen, die man gemeinsam angeht und ob sie eben funktionieren oder nicht funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind erstmal die Mercedes-Benz-Niederlassungen dran. Die erste ist ja jetzt unter Dach und Fach.
Ja, also ich hätte ja auch eine, die ich persönlich
gerne
hätte. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie auch ein Geschäft ausmachen würde, aber mir gefällt das Gebäude einfach so gut.
Welches ist das?
Und das ist in München.
Ja. Mit dem Adventskalender.
Genau.
Mit dem Smart Adventskalender.
Genau. Und das, nein, also Spaß beiseite, aber das ist natürlich extrem spannend zu sehen, was jetzt damit passiert und wer dann am Ende welchen Standort im Portfolio haben wird und was dann daraus wird.
Ja. Ja,
denn das sind teilweise eben wie diese Standorte in München einfach ja Dinge, die aus dem Stadtbild gar nicht wegzudenken sind, die wo viele Menschen auch Kindheitserinnerungen dran haben, teilweise über Generationen. Und die Veränderung, die da kommt, die ist eben doch dann eine deutliche.
Ja. Das ist Wahnsinn. Und trotzdem, wie du schon vorhin so schön gesagt hast, ne, nicht so schnell wie antizipiert. Also Konsolidierung geht eben doch langsamer, als alle gedacht haben. Aber die Frage ist, kommt irgendwann der Hockeystick und es wird dann doch extremer. Das zum Thema aber langsamer als gedacht, machen wir mal den Sprung zur Elektromobilität. Weil das ist ja auch was, was uns beschäftigt. Auf der einen Seite im sehr positiven Sinne, weil wir nämlich nächste Woche Montag ja die Gewinner der goldenen Batterie hier vor Ort haben und ehren werden beim DOAK. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Ich glaube, es ist am Dienstag, oder?
Montag kommen sie vor Ort hier hin.
So.
Und am Dienstag werden sie beim DOAK geehrt. Stimmt, hast du recht, der DOAK ist am Dienstag. Montag ist, ist eine Masterclass. Wir machen eine Masterclass, haben auch einige Händler, jetzt nicht nur die Gewinner, sondern auch so einige Händler hier vor Ort und gehen dann abends aber mit den Gewinnern schön zusammen essen und machen am Dienstag die offizielle Ehrung dann beim DOAK. Ja, freue ich mich total drauf. Nichtsdestotrotz, wir haben heute die Masterclass vorbereitet und waren dann so zu dritt im Gespräch. Und dann ging es nochmal um das ganze Thema Elektromobilität und auch Zahlen, Daten, Fakten. Eigentlich, wenn man es betrachtet, langsamer als gedacht, aber positiv.
Ne? Ja.
Deine Einstellung zu dem Thema?
Naja, also mich überrascht das immer wieder, wie lange das dauert. Ja? Und das ist ja immer so, dass man Innovation sozusagen kurzfristig überschätzt. Also dass man denkt, es geht kurzfristig schneller, aber langfristig unterschätzt. Ja? Und ich gehöre definitiv zu denen, die kurzfristig überschätzt haben, wie sich die Elektromobilität nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt durchsetzt. Also ich arbeite jetzt persönlich schon seit 14 Jahren an Elektroautos.
Das ist eigentlich deine DNA im Automotive-Bereich.
Genau. So, und irgendwie immer noch ist das so das neue Thema.
Ja.
Und das verstehe ich manchmal gar nicht.
Das ist eigentlich krass.
Genau, eigentlich ist es für mich nicht neu. Also zum Kontext, ich war damals das erste elektrifizierte Fahrzeug, an dem ich gearbeitet habe, war der BMW i8 damals. 2011 eben, was ist das dann, 3 Jahre vor Markteinführung. Da saß ich dann eben in der sogenannten Sitzkiste, das ist dann der Interieuraufbau dieses Fahrzeugs, ne? Und dann ging es da eben um Gewichtseinsparungsmaßnahmen und so. Und da erinnere ich mich noch sehr lebhaft dran, aber das ist eben auch 14 Jahre her. Und
Wahnsinn.
Das war aber damals eben ganz neu. Okay, es hat zwei Antriebe, zwei Herzen quasi. Ein Dreizylinder auf der Hinterachse und ein Elektromotor auf der Vorderachse. Den i3 gab es natürlich auch noch, ja, muss man auch sagen. Der BMW i3 war einfach wirklich der Zeit voraus. Ja? Natürlich hat die Batterietechnologie damals noch nicht so mitgespielt, dass man Reichweiten erzielen konnte, die irgendwie alltagstauglich waren. Gerade weil das Thema tatsächlich neu war damals. Aber auf der anderen Seite war natürlich auch das Design sehr neu. Ja? Heute passt das ganz gut ins Stadtbild oder in den Fuhrpark. Das Design von dem i3, aber 2013 bei der Markteinführung eben nicht. Auf jeden Fall, 2013 ist 12 Jahre her. Ja, das würde ich sagen. Wir haben schon einige Wellen gesehen. Dann kam irgendwann Tesla mit einem Model S und dann auch mit einem Model 3. Da hieß es, oh, jetzt endlich setzt sich die Elektromobilität durch, weil wir ein Modell haben, was die damals mit $45.000 oder so, oder war sogar, glaube ich, unter $40.000 bei der Einführung, mit Reichweiten von bis zu 500 Kilometern und so. Endlich gibt es keinen Grund mehr, kein Elektroauto zu fahren. Und das war 2017, 2018. Ne? Und das ist jetzt auch schon, wenn man sich das überlegt, das ist auch schon 6, 7, 8 Jahre her.
Ja? Ja.
Das heißt, mindestens mal 5 Jahre und das ist eine halbe Dekade. Ja? Also muss man sich auch mal vor Augen führen. Wir sprechen immer noch darüber, dass ja über 75% der Interessenten für ein Fahrzeug noch nie ein Erlebnis mit einem Elektroauto.
Ja, das ist schon beeindruckend. Ne? Aber also aus meiner Perspektive hinkt am meisten noch nach wie vor die Ladeinfrastruktur. Das, was man in den Befragungen, was halt Viele User würden sich diese eine App wünschen. Ich habe gesagt, ich bräuchte noch nicht mal eine App. Ich hätte gerne einfach, dass man mit einer EC-Karte oder Kreditkarte bezahlen kann und nicht kompliziert mit App und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist ein Thema, deswegen würde ich noch nicht mal sagen, dass es wirklich Ladeinfrastruktur per se ist, sondern mehr die Nutzung dieser Ladeinfrastruktur.
Ja. Ja, also ich habe selber erlebt, ich habe mal ein Jahr lang, vor 2 Jahren, ein Autoabo gehabt mit einem Elektrofahrzeug. Das war eben ein guter Deal, da habe ich schnell nie zugeschlagen. Das war ein Tesla Model 3 Performance. Gutes Auto, also jetzt würde ich nicht nochmal kaufen, aber kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ja? Und da habe ich das eben auch mal erlebt, wie so ein Alltag ist. Und ich habe natürlich die Möglichkeit gehabt, was nicht alle potenziellen Käufer haben, zu Hause auch zu laden. Allerdings hatte ich keine Wallbox, weil in dem Haus, das wir mieten, die Infrastruktur nicht ausreichte, um eben noch die Wallbox mitzustemmen.
Ja.
Und deswegen musste ich an der Haushaltssteckdose laden, was dann irgendwie, wenn das Auto leer ist, dann mehr als zwei Tage dauert.
Du hast noch andere Autos gehabt.
Ja, genau, das muss man dann auch dazu sagen. Das ist ein grundsätzliches Problem von mir, ja. Aber darum geht es ja heute nicht. Das hat halt dazu geführt, dass wir das Auto immer sofort wieder angesteckt haben. Mhm. Ja, also das heißt, wir haben es gar nicht darauf ankommen lassen, dass man mal irgendwann bei irgendwie, ja, also natürlich nicht, also 0% schon mal gar nicht, aber auch nicht unter 25% State of Charge, also wie sagt man, also Ladezustand, Zustand, genau, fällt, sondern dass wir eigentlich schon ab 70% oder was gesagt, okay, jetzt schnell mal wieder herstellen, zumindest über Nacht, weil dann bist du danach wieder bei 90% oder was. Und dann weißt du, selbst wenn du spontan dann doch mal 350, 400 Kilometer fahren müsstest, du könntest es. Oder natürlich mit der Tesla-Ladeinfrastruktur kann man auch zwischendurch immer ganz, ganz gut verlässlich nochmal anhalten. Das muss ich auch sagen, ist bis heute ein Differenziator von Tesla, dass du einfach dieses eine Ökosystem hast und dir eigentlich gar keine Gedanken machst. Das heißt, ich habe in der Phase auch gar nicht so wirklich das Problem verstanden, was mir andere Elektroautos
sagen. Ach so, darauf wolltest du hinaus.
Nein, ich weiß nicht, worauf ich hinaus will, aber sagen wir so, der Punkt ist, man muss sich darauf einstellen. Ja, ich habe mich in meiner Zeit darauf eingestellt, dass ich eben das Ding immer in die Haushaltssteckdose eingesteckt habe, obwohl ich noch nicht mal dieses Infrastrukturproblem hatte, weil es eben Tesla sehr gut macht. Aber wenn du eben von verschiedensten Providern abhängig bist, und man kann ja immer wieder auf LinkedIn und Instagram und überall die Horror-Stories lesen, dann ist es natürlich etwas, was Hindernisgrund sein kann, wenn man sich.
Es ist halt ein schöneres Fahrgefühl, finde ich. Ne? Also ich finde ein ruhigeres. Du kommst entspannter an. Mein Mann hat jetzt ein Elektrofahrzeug als Dienstwagen gekriegt, schönes Auto. Macht Spaß zu fahren. Du kommst ruhiger an, aber ja, musst ja halt auch einfach schon mehr Zeit haben. Das ist so. Man muss dich eben mit der Ladeinfrastruktur und mit dem Laden auseinandersetzen. Das ist schon so. Und wir haben eine Wallbox bei uns am Haus, die ist aber kaputt. Somit ist jetzt mein Mann immer am Sonntag, ich fahre nochmal eben das Auto laden, so, und dann, das ist seine Flucht vor zu Hause, und dann ist er erstmal eine Stunde weg. Ja. Und das hast du natürlich nicht, wenn du tankst. Ja, nee. Aber du konntest dein Auto wieder abgeben. Und warum ist es so? Ne? Weil wir ja einen extrem starken Zuwachs haben bei E-Autos, und das ist ja für uns auch wichtig, jetzt als mobile.de. Das ist ja ein extremer Wachstumstreiber für Leasing. Also wir haben plus 101% Leasing-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das stand ja auch in unserem MQ-Report so, konnte man nachlesen. Und insbesondere im Gebrauchtwagensektor, und da bin ich wirklich nochmal gespannt, wie sich das entwickeln wird, auch im Autohandel, also auch wie die Autohändler dann damit umgehen. Wenn das immer stärker kommt, gibt es ja jetzt schon so, sage ich mal, dass also VWs, wie auch immer, im zweiten, dritten Vermarktungszyklus dann als Leasingfahrzeuge praktisch umgesetzt werden, in den Markt eingeführt werden, wollte ich sagen. So. Was ich denke, was auch so passieren wird, ja, das glaube ich schon. Und ich glaube schon noch, dass das dann was ist, so, dann lässt sich ein Endverbraucher doch, ne, weil Leasing ist, dann gebe ich es halt nach 24 Monaten, 36 Monaten, wie auch immer, wieder ab. Ja. Dann mache ich nicht die Sorge mit der Batterie, die immer noch, auch wenn es ein Ammärchen ist mit den mit den Batterien, aber trotzdem noch die Sorge ist, der ist schon 2 Jahre alt, ist die Batterie denn noch in Ordnung? Kommt, glaube ich, auch irgendwie von den Handys oder so, ich weiß gar nicht, aber es ist schon noch einfach ein Thema, was für viele
genau, also
da ist. Ne?
Es gibt ja auch Sagen, keiner kauft ein gebrauchtes Elektroauto und natürlich stimmt das nicht, aber da ist schon ein bisschen was Wahres dran, dass der Leasinganteil einfach überproportional hoch ist bei gebrauchten Elektrofahrzeugen, was natürlich auch verständlich ist. Auf der einen Seite hat man teilweise Hersteller getrieben, die Leasing-Rückläufer aus dem ersten Zyklus, die im Agenturmodell vertrieben waren, die natürlich jetzt vom Hersteller wieder vertrieben werden wollen. Und dadurch gibt es teilweise auch sehr günstige Konditionen für gebrauchte Elektrofahrzeuge. Aber wie du eben sagst, für den Endnutzer ist es natürlich praktisch, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich das Restwertrisiko, ob das jetzt wirklich eins ist oder nicht, inklusive der Leistung der Batterie oder auch der Lebensdauer der Batterie, eben nicht selbst trage, sondern eine verlässliche Rate habe über einen verlässlichen Zeitraum und dann eben auch weiß, es wird für mich nicht zu heißen Kartoffeln. Und dementsprechend ist die Hürde gesenkt, dass ich der Elektromobilität vielleicht auch zum ersten Mal in meinem Leben eine Chance gebe.
Ja, total. Und was halt auch total wichtig ist, das sind die Batteriezertifikate. Ne? Und das kann ich wirklich immer nur jedem raten, weil das sehen wir in unseren Zahlen, Daten, Fakten. Inserate, die ein Batteriezertifikat haben, haben eine kürzere Standzeit, die Fahrzeuge, und eine weitaus bessere Conversion Rate. Das ist einfach so. Und das ist ja heutzutage gar nicht kompliziert, ein Batteriezertifikat anzubieten und auch mit hochzuladen. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das ist schon wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es geht halt immer über Transparenz. Ja. Und es hilft einfach, wenn man das Gefühl in einen Fakt übersetzen kann. Ja, ich habe vielleicht ein Gefühl, dass ich Angst habe, dass das Fahrzeug vielleicht nicht gut behandelt wurde und ich dementsprechend einen Nachteil habe als Zweitkäufer, als Drittkäufer im Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Aber wenn ich dann eben sehe, der Gesundheitszustand liegt bei 98-99% nach 3-4 Jahren und ich kann das sogar runterbrechen auf verschiedene Kategorien, wie das Fahrzeug geladen wurde, denn es ist einer der größten Einflussfaktoren für die Lebensdauer der Batterie. Hängst du es dauernd an Schnelllader und lädst du sehr oft bis auf 100% und lässt es oft ganz leer gehen und so. Da gibt es halt so ein paar Dinge, die man richtig oder eben auch falsch machen kann. Wie gesagt, das Thema Transparenz ist ja enorm wichtig, dass ich nicht die Katze im Sack kaufe, sondern dass ich einfach weiß, was nicht mehr unter der Haube, sondern eben unterm Unterboden zwischen der Vorderachse und der Hinterachse da so drin ist.
Total, Florian, es war mir eine Freude, mit dir zu schnacken, aber jetzt müssen wir unsere Nicht-Elektrofahrzeuge in dem Fall, sondern unsere öffentlichen Verkehrsmittel bekommen, damit du nach München kommst und ich nach Osnabrück. Und von daher würde ich sagen, Apple fahrt dir nach Hause.
Danke, gleichfalls.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Goodbye.